Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 14. März 2025. Unsicheres Europa, sichere Schweiz, meine Vortragstournee durch die Heimat, bereits zweimal ausverkauft in Zürich und vorgestern in Weinfelden. Ganz herzlichen Dank noch einmal an alle, die gekommen sind. Am 2. April geht es weiter, wieder ein Mittwoch, Kulturzentrum Braui in Hochdorf. Melden Sie sich an, weltwoche.ch/Hochdorf, weltwoche.ch/Hochdorf oder dann zwei Wochen später, Mittwoch, 16. April, Kulturzentrum Casino, Kultursaal in Herisau, weltwoche.ch/Herisau, weltwoche.ch/Herisau. Türöffnung 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, Vortrag, Rede rund eine Stunde und dann eine gute Stunde Diskussion im Zeichen der Meinungsvielfalt und der intellektuellen Offenheit. Wenn ich an Herisau denke, dann muss ich unweigerlich an den großartigen Eishockeyspieler Jörg Eberle denken. Jörg Eberle in Herisau hat er seine nationale und auch internationale Karriere lanciert, spielte dann unter anderem im EHC Kloten und vor allem im HC Lugano, im Grande Lugano unter dem Trainer Magier John Sledwall. Das waren die frühen Glanzzeiten des Eishockeys in den späten 80er und frühen 90er Jahren. Da wurde die Grundlage gelegt für das, was nachher als schweizerisches Eishockey-Wunder bezeichnet werden kann, mit diesem HC Lugano in einer ganz vorrangigen, in einer ganz herausragenden Rolle. Und wenn wir beim Eishockey sind, muss ich hier einen wichtigen Nachtrag anbringen. Ich habe nämlich in meiner gestrigen Laudatio auf den EHC Kloten vergessen, eine bedeutendste Persönlichkeit zu erwähnen, nämlich den mehrfachen Präsidenten Peter Bossert. Peter Bossert hat an der finanziellen Gesundung, an der Rettung des EHC Kloten in finanziell turbulenten Zeiten einen sehr, sehr großen, einen Löwenanteil. Und ich wollte auf keinen Fall durch meine stümperhafte Nichterwähnung in dieser gestrigen Sendung das Verdienst und die Errungenschaften, die Leistung dieses Präsidenten schmälern oder da in Vergessenheit drücken. Ganz im Gegenteil, das war ein Fehler. Bitte verzeihen Sie, ich hätte ihn unbedingt erwähnen müssen, Peter Bossert. Ihm gebührt der Titel eines Ehrenpräsidenten und ich glaube, man könnte darüber auch diskutieren, wenn er diesen Ehrenpräsidententitel nicht schon hat, dass auch Jürg Ochsner diesen Anspruch anmelden könnte. Jürg Ochsner, auch eine langjährige Klotener Zentralfigur, in den 70er Jahren noch Trainer, dann viel später Unternehmer und Präsident in den sehr erfolgreichen Meisterjahren. Und der große Gegner des EHC Kloten war damals unter anderem der HC Lugano. Also Peter Bossert, bitte entschuldigen Sie die Nichterwähnung dieses fantastischen Präsidenten, der so viel geholfen hat, um den EHC Kloten in schwierigen Zeiten wieder aufs Gleis der Gesundung zu bringen. Was ist mir aufgefallen an Nachrichten? Was müssen wir festhalten? Ich glaube, es ist wichtig, noch einmal auf die Bundesratswahl vom Mittwoch zurückzukommen. Das ist für mich das Sinnbild der Unseriosität und der Unernsthaftigkeit dieses Parlaments. Und ich frage mich, was geht da in den Köpfen dieser Parlamentarier vor? Natürlich kann man das erklären. Ich habe das auch gedeutet als Teil der gewollten Schwäche, der gewollten Regierungsschwäche. Das hat unser System so an sich, dass eben die Parteien oftmals jene Kandidaten wählen, die am pflegeleichtesten sind, oder die Parteien wählen dann den Kandidaten, um der Partei, die den Kandidaten gestellt hat, ein Ei zu legen, also absichtlich nicht den Stärksten, weil man ja nicht die andere Partei in diesem Bundesratsamt stärken möchte. Das sind so die niedrigen, die egozentrischen Motive, die ihnen zeigen, dass eben nicht das Wohl des Landes und die Qualität der Regierung da die primären Triebfedern sind bei solchen Bundesratswahlen, sondern dass da eben sehr menschlich, allzu menschliche und gelegentlich auch indiskutable Kriterien den Ausschlag geben. Was wir klipp und klar festhalten müssen, dieser Martin Pfister, und das ist nicht ihm zu nahe getreten. Es ist möglich, dass er ein glänzender Bundesrat wird, aber das bleibt dann abzuwarten. Ich werde im Folgenden vor allem auch Fragezeichen bezüglich der ganzen Wahl und des Hergangs und der Motivationslage werde ich anbringen. Aber er ist der Kandidat, er ist der Bundesrat der Linken. Die Linken haben ihn gewählt und die Freisinnigen haben das nicht verhindert. Das heißt, diese beiden Parteien tragen jetzt auch die Verantwortung. Das ist einmal der erste Befund. Der zweite Befund, und da steigen wir jetzt in das unmittelbare Parteimilieu dieses neuen Bundesrats ein. Die Mittepartei hat diesen Martin Pfister portiert. Und die Mittepartei, ich möchte das einfach in Erinnerung rufen, das ist die Partei, die in den letzten 3 Jahren gewissermaßen den nationalen Notstand und Ausnahmezustand in puncto Kriegsertüchtigung ausgerufen hat. Allem voran Präsident Gerhard Pfister. Er hat sich da sehr stark exponiert, hat auch die Neutralität relativiert. Er hat da sehr markige Sprüche abgegeben in Richtung Moskau, wie da die Schweiz eben ein Teil der westlichen Wertegesellschaft sei und man müsse jetzt da unbedingt auch die Rüstung stärken und man müsse die Ukraine unterstützen und das Departement der Mitte-Bundesrätin Viola Amherd, das sei sehr, sehr wichtig. Und wir lebten da in ganz schwierigen, anspruchsvollen Zeiten. Also man hat die ganze Klaviatur da des Ausnahmezustands und der Bedeutsamkeit hat man da in Gang gesetzt. Und umso unverständlicher ist es ja vor diesem Hintergrund oder umso entlarvender, dass dann die Führungsoffiziere dieser Partei nicht Schlange gestanden sind für die Nachfolge dieser überstürzt sich vom Acker machenden Viola Amherd, dieser Mitte-Bundesrätin, die von den Medien also aufs Unglaublichste, aufs Heftigste hochgejubelt worden ist. Nein, sie sind nicht Schlange gestanden, sie haben sich weggeduckt und sie haben auch die Flucht ergriffen. Und damit dokumentiert doch die Mitte-Partei, dass es ihr offensichtlich überhaupt nicht ernst gewesen ist mit dieser Rhetorik des Ausnahmezustands und mit dieser Rhetorik der Dringlichkeit. Also auch dort ein Mangel an Ernsthaftigkeit. Es war ein quälerischer Prozess, ein karrieristisches Denken, das da zum Vorschein gekommen ist. Offensichtlich haben eben die Tenöre dieser Partei dieses Departement nicht als so wichtig erachtet, wie sie immer getan haben, denn sonst hätten sie sich ja umso bereitwilliger zur Verfügung stellen müssen. Aber ich befürchte eben, oder ich habe den Verdacht, dass die Mitte-Politiker die Probleme gesehen haben, die ihre Bundesrätin da in ihrem kolossalen Scheitern ihnen hinterlassen hat und niemand hat sich getraut, das anzupacken. Mit einer Ausnahme, und das ist Markus Ritter, der markige Bauernpräsident, ein hochsolider Bundespolitiker, bestens vernetzt, bestens bekannt, und es ist undiskutabel, indiskutabel, dass ein Parlament, das diesen so aktiven und auch sich engagierenden Politiker nicht wählt. Aber man hat schon am Anfang gespürt, irgendetwas passt denen nicht. Man hat den Ritter im Verdacht, er könnte zu gut sein oder er könnte zu rechts sein oder zu realistisch oder zu zupackend, zu führungsfreudig. Also hat man eine Stimmung entstehen lassen des Ungenügens, um dann noch einen anderen Kandidaten irgendwie nach vorne zu bringen. Und plötzlich taucht da auf der Landschaft dieser Martin Pfister aus dem Kanton Zug auf. Ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Aber es ist doch unseriös, dass ein Parlament, das ja integral geschwelgt hat in dieser Rhetorik der Notwendigkeit, der Dringlichkeit und der Ernsthaftigkeit, dass man dann ausgerechnet jenen Kandidaten nimmt, von denen man in diesem Bundeshaus, von dem man in diesem Bundeshaus am wenigsten weiß. Also auch hier Unernsthaftigkeit, andere Motive müssen da eine Rolle gespielt haben, auch bei der Mittepartei, die sich nicht dazu durchringen konnte, einfach zu ihrem Kandidaten Markus Ritter zu stehen. Warum hat man nicht eine Einerkandidatur präsentiert? Das wäre ja möglich gewesen und es wäre auch glaubwürdig gewesen vor dem Hintergrund dieser apodiktischen Notwendigkeits- und Dringlichkeits- und Ausnahmezustandsrhetorik in Kriegszeiten, die ja von dieser Partei und vor allem von ihrer Parteispitze über Monate, ja über Jahre hinweg betrieben worden ist. Nächste Beobachtung, dritte Beobachtung betrifft den Freisinn. Die Freisinnigen haben in sehr großer Zahl diesen Martin Pfister gewählt, den Martin Pfister, diesen Wunschkandidaten der Linken. Also die Freisinnigen haben sich hier einmal mehr die Agenda von den Linken diktieren lassen. Und auch da kann man ihnen den Vorwurf nicht ersparen. Warum haben sie den offensichtlich Schwächeren, den Unbekannteren, den Harmloseren, den Pflegeleichteren gewählt? Und vor allem, warum haben sie den Politiker gewählt, der in diesen ganz neuralgischen Dossiers EU-Neutralität ganz klar den Pfad der EU-Anbindung und der Neutralitätszertrümmerung geht? Damit steht doch der Freisinn einmal mehr auf der falschen Seite der Geschichte. Denn der Freisinn ist die Partei in der Schweiz, die auf der Grundlage von Unabhängigkeit und Neutralität diese beiden Kernqualitäten, diese Kerntugenden sozusagen zur institutionellen Grundlage unseres Landes verankert hat. Also der Freisinn hat hier gewissermaßen sein eigenes Erbe, seine eigene Vergangenheit verraten. Und das zeigt Ihnen, dass diese Partei momentan wieder einmal im Zustand einer Orientierungslosigkeit oder einer Desorientierung begriffen ist. Und jetzt müssen eben die Freisinnigen zusammen mit den Linken die Verantwortung für diesen Martin Pfister übernehmen. Und jetzt kommen wir zur letzten Dimension, zur letzten Geländekammer, viertens, nämlich zur Schweizerischen Volkspartei. Wenn ich in der SVP im Bundeshaus noch etwas zu sagen hätte, würde ich den Vorschlag hier einmal in die Runde werfen, dass jetzt die SVP-Führung bei der nächsten Bundesratswahl, wenn es dann zum Beispiel um die Nachfolge des FDP-Außenministers Ignazio Cassis geht, dass man dann vielleicht der FDP sagen könnte, schaut einmal, der Ignazio Cassis, der hat uns schwer enttäuscht, obwohl wir ihn immer unterstützt haben. Er hat uns enttäuscht im EU-Dossier und er hat uns enttäuscht im Neutralitätsdossier. Und ihr mit eurem Wähleranteil habt ja jetzt im Grunde drei Bundesräte gehabt. Den Ignazio Cassis, die Karin Keller-Sutter und den Martin Pfister, der ein Mitte-Links-Kandidat des Linksfreisinns und der Linken ist. Also ihr habt ja im Grunde jetzt überproportional eine drastische Vertretung und einen Bundesrat Martin Pfister, der ja eins zu eins auf dieser EU-Anbindungs- und auf dieser neutralitätsmüden Programmatik 100% mit der freisinnigen Parteispitze übereinstimmt. Mit anderen Worten, wenn es jetzt um die Nachfolge von Ignazio Cassis geht, dann sollte man noch einmal den Markus Ritter aufstellen, um ihn dann als Kandidat der Mitte zu wählen gegen die faktisch beiden FDP-Bundesräte Keller-Sutter und Martin Pfister. Das wäre doch eine Argumentation, die man vielleicht einmal anbieten, die man vielleicht in Erwägung ziehen könnte. Aber die SVP sollte hier jetzt also wirklich mit ihrer Parteistärke darauf einwirken, dass dieser Linkskurs, dass dieser freisinnig linke EU-Anbiederungs- und NATO-Anbiederungskurs wieder konterkariert wird, wenn dann die Nachfolge des Außenministers zu bestellen ist. Ignazio Cassis, den ich hier auch oft verteidigt habe, ich schätze ihn sehr menschlich, aber politisch hat er gravierende Fehler gemacht. Das kann nicht wegdiskutiert werden. Die Bundesanwaltschaft, das ist mir ebenfalls aufgefallen, die Bundesanwaltschaft stoppt die Corona-Leaks-Untersuchung. Was ist die Corona-Leaks-Untersuchung? Da geht es darum, dass man untersucht hat, inwiefern Amtsgeheimnisverletzungen stattgefunden haben während der Corona-Zeit im Departement des damaligen Gesundheitsministers und auch Bundespräsidenten, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, Alain Berset, aber vor allem als Gesundheitsminister ist er damals in Erscheinung getreten, der Bundespräsident da ohne Gewehr. Das könnte sein, dass ich mich hier irre. Aber er war Gesundheitsminister und wir haben gesehen, dass die Ringier-Zeitungen, insbesondere der Blick, immer wieder Vorabmeldungen hatten, sozusagen der schreibende Arm von Alain Berset. Und man hat ja dann auch belegen können, dass es da eine intensive Telefondiplomatie gab zwischen dem Gesundheitsminister, zwischen dem Bundesrat und dem Ringier-CEO Mark Walder. Das ist ja mehrfach dokumentiert worden, das hat massiv zu reden gegeben und zu Recht hat man das untersucht, weil da geht es um Delikte, um Offizialdelikte, zum Beispiel um die Verletzung des Amtsgeheimnisses, wenn systematisch ein Verlagshaus bevorzugt wird und dann immer wieder mit eben Corona-Meldungen, die damals von größter Brisanz waren, auch von wirtschaftlicher Relevanz, von politischer Relevanz, von Freiheitsrelevanz, von Demokratierelevanz, wenn die dann ausnahmslos, mehr oder weniger ausnahmslos, überein dem der Politik dieses Bundesrats geneigten Verlagshaus gespielt werden. Und das ist genau passiert und das hätte man untersuchen sollen und jetzt stoppt die Bundesanwaltschaft diese Ermittlungen, was natürlich dem Verdacht nährt, dass diese Bundesanwaltschaft die glasse Handschuhe anzieht, wenn es um Bundesräte geht, wenn es um die Politik geht, aber in anderen Fällen kennt man Zero Tolerance. Ich erinnere da zum Beispiel an das aktuelle Verfahren, das ja immer noch läuft, dieses Plagegeist-Verfahren, ja fast schon ein juristisches Folterverfahren gegen den früheren FIFA-Präsidenten Sepp Blatter, den man partout, er ist jetzt fast 90 Jahre alt, den man partout nicht in Ruhe lassen will und da grübeln sie und graben sie immer irgendetwas aus, was dann doch keinen Bestand hat. Die FIFA hat sich ja längst zurückgezogen, hat hier die Waffen gestreckt, aber die Bundesanwälte mit unbezähmbarer Wut geradezu gehen sie auf diesen früheren FIFA-Präsidenten los, während man dann in anderen Fällen, die von viel größerer politischer Relevanz sind, dann einfach die Akten schließt. Das lässt tief blicken, lässt tief blicken. Übrigens noch zu Martin Pfister, mir auch herausgestrichen, er geht jetzt also schon auf Distanz zur SVP und hat auch gesagt, er hat ja während des Berufungsverfahrens, während der Hearings nichts gesagt, woran man ihn irgendwo hätte festmachen können oder wo man ihn hätte behaften können. Aber kaum ist er gewählt, sagt er, jawohl, ich werde diesen Unterwerfungsvertrag mit der Europäischen Union durchzubringen versuchen und er wird auch zu jenen gehören, die eben neutralitätszertrümmernd wirken. Und das ist fatal, meine Damen und Herren. Da geht es dann wirklich ums Eingemachte der Schweiz, um sein oder nicht sein der Schweiz. Denn wenn die Schweiz nicht mehr neutral ist, wenn sie nicht mehr unabhängig ist, dann ist alles in Gefahr, was unser Land ausmacht. Ich habe darüber schon öfters gesprochen, auch in meinen Vorträgen ist das ein grosses Thema. Präsident Zelensky, es wird still um ihn. In Saudi-Arabien hat sein Stellvertreter, sein Schattenmann Yermak die Gespräche geführt. Übrigens Yermak, auch ein Mann aus der Unterhaltungsbranche, ein ehemaliger Filmproduzent, zum Komiker und Fernsehstar Zelensky. Hochinteressant, das wäre auch einmal eine vertiefende Betrachtung wert. Aber die Zeitungen scheinen zu merken, dass der von ihnen so unkritisch angehimmelte, ja geradezu vergötterte ukrainische Präsident, der gewaltige Fehler gemacht hat. Und ich bin dann sehr gespannt, wie die Geschichte diesen Politiker einmal beurteilen wird. Auch die ukrainische Geschichte, denn er hinterlässt in der im Wortsinn ein Trümmerfeld, ein Schlachtfeld. Natürlich sind die Russen einmarschiert, aber man muss diesen Krieg doch immer im größeren Kontext sehen und das hat man sich eben zu tun geweigert in den letzten Jahren. Also Zelensky neigt sich der Vergangenheit zu. Zelensky ist vielleicht schon Vergangenheit. Wir hören auch aus den Vereinigten Staaten von Amerika, dass es da den Wunsch gibt, einen Wechsel vorzunehmen. Bin sehr neugierig, wie sich das entwickelt und Zelensky wäre ja ein weiteres Beispiel dann für einen Politiker, der in den Medien also wirklich aufs Allerunkritischste hochgestemmt und bengalisch beleuchtet worden ist, ein Politiker, der sich dann im Nachhinein als völlig überschätzt und eben fehlbeurteilt, ebenfalls missverstanden erwiesen hat. Abgesehen davon, der Missverstandene, Sie erinnern sich, das habe ich damals gleich beim Einmarsch der Russen in die Ukraine unter das Bild von Russlands Präsidenten Wladimir Putin gesetzt. Der Missverstandene, man missversteht seine Motive, der Missverstandene, Putins Krieg um Russlands Seele, das ist uns ja damals um die Ohren geschlagen worden. Hochinteressant, habe gesehen, dass jetzt die amerikanische Zeitschrift New Yorker den gleichen Titel gesetzt hat. Putin, der Missverstandene, in einem großen Porträt des amerikanischen Außenpolitik-Spezialisten und Geostrategen John Mearsheimer von der Universität Chicago, den wir hier ja auch schon interviewt haben. Übrigens sehr, sehr früh schon nach dieser Eröffnung von Kriegshandlungen durch russische Truppen in der Ukraine. Also auch da könnte man etwas selbstschmeichlerisch und eigenlöblerisch sagen, dass die Weltwoche vielleicht ihrer Zeit ein bisschen voraus gewesen ist. Aber das überlasse ich Ihrem geschätzten Urteil. Letzter Punkt noch, Ursula von der Leyen, sie will jetzt 800 Milliarden Euro für die Aufrüstung ausgeben. Und da kann ich nur den Kopf schütteln. Das ist doch unglaubwürdig. Ich meine, bis vor kurzem hat die gleiche EU-Kommissionspräsidentin das grüne Evangelium gepredigt und ähnlich astronomische Summen für den grünen Umbau versprochen. Die schieben da gewaltige Geldberge herum, die sie gar nicht haben. Die Europäische Union, die wirtschaftlich immer weiter zurückfällt und jetzt in Deutschland ein Schuldentsunami, eine Schuldenermächtigung durch einen neuen mutmaßlichen Kanzler, der sogar das Parlament desavouiert, um hier seine Kehrtwende durchzuziehen. Und die Europäische Union versucht, das Ganze noch zu übertrumpfen oder in der gleichen Kategorie mitzuhalten mit einer anderen Gewaltsumme. Da fehlt doch jegliche Seriosität und da hat man den Eindruck, dass diese Geldberge hier nur aufgeworfen werden für die Galerie, um zu zeigen, wie wichtig und wie großartig und wie bedeutend man selber ist. Aber das ist doch keine ernsthafte Politik, die auch kontinuierlich das tatsächlich bestehende Problem der Verteidigung, der Rüstung lösen würde. Ich meine, man hat es ja der EU, man hat es den EU-Staaten immer gesagt, nicht zuletzt der frühere und jetzige amerikanische Präsident Donald Trump, den man ja ausgelacht hat, als er damals forderte, ihr sollt endlich mehr bezahlen. Im Übrigen ist es auch machtpolitisch höchst bedenklich, dass die Europäische Union hier dieses Rüstungs- und Verteidigungsdossier dermaßen an sich reißt. Ich meine, das ist ja die hoheitliche Aufgabe der Mitgliedstaaten. Was will jetzt diese EU? Will sie sich jetzt auch noch Panzerdivisionen verschaffen? Gibt man sich da größenwahnsinnigen Fantasien hin? Viel zu wenig Kritik heute Morgen in der Mainstream-Presse zu diesen Themen. Deshalb muss es hier aufs Entschiedenste angesprochen werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Einstweilen einen schönen Tag und alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder und ich hoffe, wir sehen uns dann auch bei den nächsten Vorträgen in Hochdorf am 2. April und dann in Herisau zwei Wochen später am 16. April. Alles Gute und einen schönen Tag. Machen Sie es gut.